Liebe Gemeinde, manchmal ist es gut, zweimal zu hören, das weiß ich aus eigener Erfahrung und deswegen noch einmal aus dem Abschnitt, der in der Lesung schon vorkam. Als Jesus dann auf der anderen Seeseite vom See Genezareth an Land ging, kam ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Der hatte schon lange Zeit keine Kleidung mehr angezogen, hielt sich in keinem Haus auf, sondern in Grabhöhlen. Als er Jesus sah, schrie er auf, warf sich ihm zu Füßen und schrie laut: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich flehe dich an, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich dem unreinen Geist befohlen, von dem Mann auszufahren. Lange Zeit hatte der ihn bereits in seiner Gewalt gehabt. Man hatte versucht, ihn an Händen und Füßen gebunden in Gewahrsam zu halten, aber er hatte die Fesseln zerrissen und wurde vom Dämon in die Einsamkeit gejagt. Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Legion, weil viele Dämonen in ihn gefahren waren. So baten sie ihn nun, er möge ihnen nicht befehlen, in die Hölle zu fahren. Nun war dort am Berghang eine große Schweineherde auf der Weide. Da baten die Dämonen ihn um Erlaubnis, in die hineinzufahren. Und Jesus erlaubte es ihnen. Da fuhren sie von dem Mann hinaus und hinein in die Schweine. Und die Herde stürzte den Steilhang hinab in den See und ersoff. Dieses sonderbare, sehr merkwürdige und eigentlich zutiefst erschütternde Geschichte gehört doch ins Zentrum des Evangeliums. Denn Evangelium bedeutet, wie wir wissen, gute Nachricht, gute, heilvolle Nachricht, Meldung eines erfreulichen Ereignisses. Und in der alten Zeit galt vor allem die Nachricht vom Regierungsantritt eines neuen Kaisers oder wenn jemand Neues Leiter eingesetzt wurde, welche die fernen Provinzen aus der Hauptstadt Rom erreichte, als Evangelium, als frohe Botschaft. Denn mit einem Regierungswechsel verbinden sich natürlich Hoffnungen. Vielleicht seufzten Provinzen unter der Misswirtschaft eines schon lange korrupt gewordenen Regierenden und mit der Ablösung einer alten, mit der Einführung einer neuen Regierung verknüpften die Menschen heute wie damals Erwartungen, Kurswechsel, dass alles anders wird. Und dieser weltliche Gebrauch des Begriffs Evangelium, gute Nachricht, der ist im biblischen Sinn auch geistlich völlig richtig. Denn das Evangelium, das Jesus verkündigt und in die Welt bringt, ist in erster Linie das Evangelium von einem neuen Reich und von einem neuen Regierenden über sein Reich. Und das Reich des vorher Regierenden geht zu Ende. Und das ist die Botschaft vom Reich Gottes. Und das ist deswegen eine frohe Nachricht von dem Anbrechen einer neuen Zeit unter der Herrschaft Gottes. Und in Jesu Leben, in dem, was er sagt und tut, ging es immer um das Reich Gottes. Beginnt gleich mit der Versuchungsgeschichte Jesu, wo in voller Klarheit deutlich wird, dass die Herrschaft Gottes weltweit universal ist, aber dass sie erst noch im Prozess ist, dass sie erst noch unterwegs ist, begriffen zu werden. Und dass sie augenblicklich eine umkämpfte ist, dass wir auf einem Kampfplatz leben, dass Gottes Reich eine umkämpfte Größe ist. Der Teufel kommt zu Jesus und sagt: Alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und Jesus widersteht. Nur Gott ist anbetungswürdig, kein anderer Herr. Also die Herrschaft des höchsten Gottes auf Erden als Herr über alles, nicht nur über den religiösen Bereich, über alles, ist immer noch im Stadium der Entfaltung und der endgültigen Durchsetzung. Manchmal haben wir Christen uns sogar viel zu sehr damit abgefunden, dass das nur für den christlich-religiösen Bereich gilt und alles andere haben wir sowieso schon längst der Welt überlassen. Aber Gottes Sehnsucht wird in Erfüllung gehen, Herr über alles. Aber das heißt auch Herrlichkeit in allem. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Jesus ist Sieger. Was zunächst hier ins Auge fällt, ist die hässliche Gestalt dieses Bösen in diesem Menschen. Im deutlichen Gegensatz zur Versuchungsgeschichte von Jesus, wo der Gegenspieler Gottes es mit dem Glück versucht. Er scheint das Glück und die Herrlichkeit dessen, den er umwirbt, im Auge zu haben. Und er macht verlockende Angebote. Hier zeigt sich in unserer Geschichte dagegen die richtige grausame Brutalität, mit der das Dämonische seine Macht in der Schöpfung ausüben kann. Gerade kam Jesus aus einem anderen Gebiet am Ostufer des Sees Genezareth. Da begegnet ihm diese Realität des Bösen. Wie ein wilder Amokläufer springt jemand brüllend auf ihn zu. Dieser Unmensch ist offenbar stadtbekannt, bestimmt allerseits gefürchtete Erscheinung. Wie ein Wahnsinniger hat man ihn schon verschiedentlich in Gewahrsam genommen oder hat vielleicht mit Zwangsmaßnahmen versucht, ihn zu disziplinieren, aber alles nützt nichts. Aus meiner Seelsorgeerfahrung in diesem Bereich, der zum Glück nicht so viel war, kann ich sagen, es gibt Menschen, die können von vier anderen nicht festgehalten werden. Es gab Menschen, die ich kennengelernt habe, die haben einen Gottesdienstraum nicht betreten können. Einen Schritt rein und rückwärts wieder raus. Es gibt Menschen, die ich erlebt habe in der Seelsorge, die den Namen Jesus nicht schreiben können. Schreiben ein J und schmeißen den Kulli weg. Weil sie genau wissen, was mit diesem Namen verbunden ist. Jetzt kommt der Stärkere, der einbricht in das Reich eines Starken und will Gefangene freimachen. Da kann man mit menschlichen Maßstäben nicht mehr helfen und heilen. Da geht alles um Vollmacht. Im Namen Jesu allein kann man da handeln. Und dieser Mensch hatte das Weite gesucht. Er mied alles Menschliche, kein Haus, das heißt unbehaust, heimatlos, abgerissen, in der Gegend umherirren, in Grabhöhlen aufhalten. Ich finde es überhaupt nicht zum Lachen, dass wir heute wieder Gruftis haben, Menschen, über die manchmal Witze gemacht werden. Aber was erschütternd ist, dass Menschen heute wieder die Nähe suchen vom Tod, vom Morbiden, vom Schwarzen, vom Dunklen, von Friedhöfen. Und da sich aufhalten, abgeschnitten vom menschenwürdigen Leben, hingezogen an Orte von Zerfall und lebensfeindlich. Und so war dieser Mensch geworden. Und überall war er verhasst und gefürchtet, ein Schreckensbild. Jesus, und das ist das Erstaunliche, fürchtet und hasst diesen Menschen nicht. Wir sind natürlich so, ich auch, wir sehen, was vor Augen ist. Das ist überhaupt keine Schuld. Das ist so, wir sind so gemacht, der Mensch sieht, was vor Augen ist und Gott sieht das Herz an. Und Jesus, und das so wunderbar, erkennt die Macht des Bösen, die diesen Mann in Besitz genommen hat. Er erkennt, was ihn hetzt und jagt, was ihn einsam und todessüchtig macht. Er erkennt die Macht, die ihn von innen heraus zerstört und ihn zu einem Verhaltensgestörten, zu einem Geistesgestörten macht. Und er sieht also nicht nur diesen wilden Mann, er sieht die Ursache dieser Wildheit. Wir sagen, das ist kein Mensch mehr. Und weil wir sehen, was vor Augen ist. Ich habe mal mit einem zusammengewohnt in Zeit des Studiums, der war Linguist, Sprachwissenschaftler, haben wir mal eine Diskussion darüber gehabt, Bedeutung von Sprache. Und er sagte, eigentlich müsste man das Wort Mensch abschaffen, weil der Mensch ja auch zu Unmenschlichem fähig ist. Und was ist dann menschlich? Gott will uns ja nicht nur zu Christen machen, sondern Christen sollen deswegen Christen werden, damit sie wieder zu Menschen werden, zu menschlichen Menschen, die nicht von ihren Leidenschaften getriebene, von bösen Leidenschaften getriebene sind, um alle zu tyrannisieren. Jesus urteilt also anders. Der Sohn Gottes unterscheidet beharrlich, und daran hält er fest, den Menschen als bleibendes Geschöpf Gottes von allem Widergöttlichen, was ihn beherrschen kann, was ihn böse macht, krank macht, was ihn zerstört. Und das ist so wunderbar, das müssen wir auch machen und lernen. Die Bibel unterscheidet den Menschen als Geschöpf Gottes und die Werke des Teufels. Und der Sohn Gottes will nicht zulassen, dass Gottes Ebenbild nun weiter geschändet wird, dass weiter der Mensch in einen Zustand gerissen wird, der ihn nicht das darstellen lässt, was Gott will, im Bilde Gottes geschaffen. Jesus sieht also auch das Elend. Er sieht diese Gefangenheit, diesen Unfrieden, diese Isolation. Und in der zwanghaften Erniedrigung, von wegen die Gedanken sind frei, Zwangsgedanken können uns auch zu schaffen machen, sieht er dieses geschändete Wesen, Mensch. Und um der Ehre Gottes willen, auch um der Ehre, die Menschen Gott machen sollen, greift er ein. Und er greift das Böse an, damit Gottes Reich auch diesen geplagten und fremdbesetzten Menschen erreicht. Den Tobenden noch vor sich befiehlt Jesus, den äußerlich Unsichtbaren, aber er nimmt sie wahr, diesen Mächten, diesen destruktiven Geist, er solle den Menschen verlassen. Und so erweist er sich als Herr. Er kann das. Er, der dem Teufel die Macht genommen hat. Er ist nicht nur gekommen, um niedlich wie ein Baby an Weihnachten, als wäre das nur was für Kinder, uns schöne Feste zu bereiten, sondern wozu ist er gekommen? Was steht in der Bibel? 1. Johannes 3, Vers 8. Um zu zerstören. Jesus ist gekommen, um zu zerstören. Was denn? Die Werke des Teufels zu zerstören. Nicht nur so ein bisschen stören, so ein bisschen Salz in dieses Getriebe, dessen, der uns treibt, zu werfen, sondern wirklich um zu zerstören, um sich als der Herr zu erweisen. Und dann geschieht was Großartiges. Jetzt erfüllt sich das Prophetenwort, dass einer kommen wird, der Ungeist fühlt den Stärkeren. Er erkennt augenblicklich den an. Das ist ganz interessant. Er bekennt ihn, den Stärkeren, der Macht über ihn besitzt. Das bloße Befehlswort Jesu genügt, um diese Gegenwart des Bösen zu entlarven und den zum Eingeständnis zu bringen, wen er da vor sich hat. Und deswegen schreit es aus diesem Mann heraus, was willst du denn von mir, Jesus, du Sohn des Allerhöchsten? Viele Menschen zweifeln scheinbar, dass Jesus Christus wirklich der Sohn des Allerhöchsten war. Aber diese Dämonen wissen ganz genau Bescheid. Jesus ist der Sohn des Allerhöchsten. Das wird hier bekannt. Und jetzt kommt diese ganze Verzweiflung raus. Der Gegenspieler wird erkannt. Der Stärkere kommt und nun muss der zwar Starke, aber nicht so Starke weichen. Der fremde Geist muss auch seine Identität enthüllen. Legion ist sein Name. Also eine ganze Armee, ein ganzes Heer von teuflischen Gewalten hat das Leben dieses Geplagten im Griff. Aber indem sie ihre Deckung, ihre Anonymität preisgeben müssen, ist schon der halbe Sieg errungen. Wenn Jesus kommt, ist eben die Macht des Feindes gebrochen. Er kann nur noch winseln. Luther hat getextet, ein Wörtlein kann ihn fällen. Wenn Jesus kommt, dann kommt der Sieger von Golgatha. Und er hat wirklich keine Macht mehr über einen Menschen, über den Jesus sich nun erbarmt. Und das ist wunderbar. Aus der Spirale des Verderbens, aus der Spirale des immer tiefer in den Sog gezogen Werdens, unmenschlich werden, wird er zurückgeführt in den Sog, ein Mensch zu werden. In die Kindschaft des himmlischen Vaters zurück, wo man vernünftig und sittlich wird, wo man sozial wird, wo man wieder eingegliedert wird, wo man nicht einsam, isoliert, ausgestoßen, unbehaust leben muss. Er macht ihn wieder zu einer Person. Person, übrigens natürlich auch von Stefan Tomanek schon gelernt, klar, Person kommt vom lateinischen Wort personare. Und das heißt hindurchtönen, also sonare, sonoa, soni und so weiter, wir wissen all diese Dinge. Und das heißt Ton und per durch, durchtönen. Damit wird das Geheimnis von uns Menschen aufgedeckt. Der Mensch ist immer ein Sprachrohr für eine größere Wirklichkeit, die durch ihn auch spricht, je nachdem, wem er gehört. Der Mensch ist immer, ob er es weiß oder nicht, Träger von Inspiration. Von daher ist es überhaupt kein Problem, womit sich unsere Theologiestudenten jetzt auch auseinandersetzen werden müssen, mit dieser sogenannten Verbalinspiration. Natürlich ist jedes Wort der Bibel verbal inspiriert von dem Geist, der die ganze Bibel durchzieht, nämlich, weil es Menschen sind, die diesen Geist hatten. Die menschliche Persönlichkeit wird nicht ausgelöscht, aber geprägt. Also der Mensch ist immer Träger von Inspiration, Übermittler von Botschaft. Andreas hat das mal sehr schön gesagt, von hier vorne, oder schon mehrmals wiederholt, man kann gar nicht nicht kommunizieren. Alles, was wir sagen und tun, damit zeigen wir, von wem wir geprägt sind, welcher Geist uns beherrscht. Was tönt durch uns hindurch? Ist es das Dämonische oder das Göttliche? Zeitgeist oder Heiliger Geist? Unheiles oder Heiles. Der Mensch wird jedenfalls eine lebendige Person, eine menschliche Person durch den Anruf des Geistes Gottes. Und wie nun diese dämonischen Gewalthaber in grässlicher Angst und Wildheit anfangen zu schreien und zu stammeln, quäl uns doch nicht, wie sie verzweifelt betteln, der von ihnen als der kommende Richter, erkannte Sohn Gottes, möchte doch an ihnen doch das letzte Gericht noch nicht vollziehen, sondern ihnen noch die Erlaubnis geben, in etwas anderes einzuziehen. Die Unreinen wollen in das Unreine ziehen. Also eine Herde Schweine, ein drastisches Bild. Das erinnert uns vielleicht an Dinge, die wir mal gelesen haben. Ich empfehle allen, wenigstens mal ein Buch zu kaufen und zu lesen. Das heißt auch Mein Kampf, ist aber nicht von Hitler, sondern von einem Pfarrer. Der Kampf, den der ältere Blumhardt geführt hat über die Befreiung einer Frau, die von finsteren Mächten geplagt wurde. Gottliebin Dittus hieß sie im schwäbischen Möttlingen. Ist das weit von Eppingen weg? Nö, ne? Da gibt es heute noch das Zentrum Bad Boll, der hat das aufgebaut. Und draußen prangt, wahrscheinlich heute noch, ich war noch nicht da, ich habe nur gehört, das soll heute noch da stehen, Jesus ist Sieger. Was hat es mit diesem auf sich? Nach längerer Zeit, ich glaube über ein Jahr lang ging das, schwersten Ringens mit einer armen Frau, hat er am 28. Dezember 1843 einfach das Gebet gesprochen. Herr Jesus, hilf, wir haben nun lange genug gesehen, was der Teufel tut. Nun lass uns sehen, was Jesus vermag. Und da hat dieser dämonische Gewalthaber in demselben Augenblick mit einem verzweifelten Brüllen, das weit zu hören gewesen sein soll, wie man es von keinem menschlichen Wesen für möglich halten sollte, Zitat, die Worte ausgestoßen, Jesus ist Sieger. Und darin erkannten die Zeugen des Geschehens, auch der Arzt des Ortes war dabei, dass jetzt hier die Bankrotterklärung des Feindes, der letzte Aufschrei des geschlagenen und besiegten Feindes herauskam. Und von diesem Moment an war jede Frau von allen finsteren Mächten erlöst. Jesus ist Sieger. Und es wurde dann bis zum Lebensende der Wahlspruch vom Blumhardt. Jesus ist der Stärkere. Er ist der souverän Handelnde. Er ist der Überlegene. Er ist die letztlich eben doch alles beherrschende Gestalt dieser Geschichte und aller Geschichte. Er ist das Licht der Welt, vor dem das Dunkel fliehen muss und alle Gewalt sich beugen muss. Philipperhymnus, vor dem sich letztlich beugen werden. Alle Knie, weil es anerkannt werden wird. Und er macht seinen Jüngern klar, wenn, Zitat Jesus, wenn ich die bösen Geister durch Gottes Geist, durch Gottes Stimme und Anruf austreibe, dann ist das Reich Gottes ja wirklich zu euch gekommen. Das gesamte Neue Testament zeigt Jesus als den, der umherzieht und Gutes tut und heilt und Sieger ist über alles, was uns quält und zwanghaft in unmenschliches Verhalten stürzen will. Und mit der Herde Schweine stürzen sie hinab in die Tiefe. Diese eben noch so ruhig und beschaulich dahergrunzende Herde wird plötzlich zu einer entfesselnden Masse Tiere, die noch einmal diese unheimliche Zerstörungswut spüren, die vorher in einem Menschen hauste und dort ihr Unwesen trieb. Und wie muss dieser Mensch ein Gejagter, ein Getriebener gewesen sein? Aber die Gegenwart des Stärkeren hat die Lage von Grund auf verändert. Nun ist der Mensch frei, das geschieht bis heute, das Zeichen der Herrschaft Jesu gilt ganz, der Rettung des Menschen und wenn der Geist Gottes Besitz ergreift, dann kehrt Friede ein. Es ist aufregend zu lesen, wie dieser Mensch dann mit Jesus gehen will. Und Jesus sagt ihm aber nein, geh nach Hause und erzähle, was Gott Großes an dir getan hat. Den geheilten und erlösten Menschen finden wir bei Jesus. Er will auch bei Jesus bleiben, er will bei Jesus sein. Aber er soll jetzt weitergehen und auch Zeuge sein von dem, dass es einen Stärkeren gibt als alles, was uns herunterziehen will. Die Veränderungen, die Gottes Geist schafft, sind also genauso real und wahrnehmbar wie die Veränderungen, die der Geist dieser Welt in den, ja, die Bibel nennt sie, den Kindern des Unglaubens bewirkt. Nur, dass die Früchte des Heiligen Geistes eben ganz anders sind. Und weil das so ist, sagt Jesus überall, wo er einzieht, auch bei Zachäus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Nicht nur dem Innenleben, auch äußerlich dem ganzen Hause Heil widerfahren. Offenbar spüren also auch die anderen dann, wenn was anders wird. Das bleibt nicht innen, das zeigt sich außen. Wir werden gemeinschaftsfähig, wir werden sozial erneuert, wir werden zum Frieden fähig, wir werden zum menschlichen Menschen. Sammeln Sie mal ein bisschen. Wenn die Menschen kommen, wie es auch mir oft passiert, sagen, ach, die Kirche, was die Kirche alles gemacht hat. Sammeln Sie mal auch mal ein bisschen, was alles durch die Kirche, so viel Gutes in der Kirchengeschichte passiert ist. Zum Schluss ein Beispiel, wie ein Mann mit einer spitzen Feder, der sich auch über diese Geschichte ausgelassen hat, Malcolm Muggeridge, einer der spitzesten Zungen im britischen Fernsehen war er und wurde ein glühender Christ, wurde vor der Kamera von einem streitbaren Atheisten mit der Behauptung konfrontiert, die Hinwendung zu Christus sei belanglos für das menschliche Verhalten, so praktische Nächstenliebe, das könnte man auch alles ohne Jesus machen. Und darauf antwortete Muggeridge mit einem leisen Augenzwinkern, ich bin vor kurzem durch Afrika gereist, ich muss aber immer noch diejenigen aussätzigen Stationen entdecken, die von der britischen atheistischen Gesellschaft gegründet worden wäre. Die vorhandenen Stationen werden alle von Christen betrieben und weder von Animisten noch von Atheisten. Und je eingenommener die Christen von ihrem Glauben sind, umso mehr aussätzigen Spitäler haben sie gewöhnlich gegründet. Sammeln Sie mal ein bisschen Argumente, wenn die Leute so dumm und ungebildet daherschwätzen. Machen wir es wie Heinrich Böll, der gefragt wurde und dann gesagt hat, ich bitte Sie, es Ihrer Fantasie auszumalen, wie das Abendland ohne Christentum aussehen würde. Einer der ärgsten Feinde des Christentums, Nietzsche, der hat am Schluss in seinen letzten Jahren in geistiger Umnachtung leben müssen und er wurde von genau jenen Ordensschwestern versorgt und gepflegt, die er zuvor verhöhnt hatte. Der Wahn seiner Ideologie heizte dann natürlich noch während des Hitler-Regimes die Vernichtungsöfen an, die Öfen, in denen sogenanntes unwertes Leben zerstört werden sollte. Aber Gottes Geist lässt uns tiefer sehen. Menschen sind Getriebene und wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Wir sollen tiefer sehen und befreien und helfen im Namen Jesu Christi für unser Leben und für die, die uns anvertraut sind, auch. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.